Ja, schönen guten Abend.
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung erneut nach Bochum. Ich glaube, es ist 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Das, was Marc gerade sagte mit dem Brainstorming, bitte ich wörtlich zu verstehen. Ich möchte jetzt nicht von Köln aus, wo ich wohne, nach Bochum kommen, um Ihnen, um euch auseinanderzusetzen, was die identitäre Bewegung denn genau ist oder welche Struktur die AfD gerade verfestigt hat, sondern ich will tatsächlich die Frage, was ist der Rechtsruck, ins Zentrum meiner Überlegungen rücken und mit euch gemeinsam darüber nachdenken, inwieweit wir in der Bundesrepublik Deutschland einen derartigen Rechtsruck überhaupt verorten können. Ich möchte heute Abend ein wenig improvisieren und werde deshalb von meiner Präsentation gegebenenfalls auch ein wenig abweichen. Ich denke, dass ich so knapp 60 Minuten den ersten Aufschlag machen werde und dann können wir zusammen diskutieren. Wir sind ja ein relativ überschaubarer Kreis. Aber in Hamburg beginnt heute Abend der Vorlauf des Hamburger Parteitags der CDU, des 31. Parteitags des CDU. Und wir werden morgen spätestens erleben, wer denn die neue Vorsitzende oder der neue Vorsitzende der Union sein wird. Und was das mit dem Thema des heutigen Abends zu tun hat, nämlich dem Rechtsruck in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber werde ich gleich noch einmal öffentlich nachdenken und wir werden ausreichend Zeit haben zur Diskussion. Beginnen möchte ich mit einem Zitat, das mir im Sommer, just an dem Tag, als Mesut Özil seinen Abschied aus der Nationalmannschaft verkündete, aufgefallen ist und es mich sehr beeindruckt hat. Das ist ein Zitat der Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan, die ich sehr schätze. Sie war einer der profiliertesten Kritikerinnen von Thilo Sarrazin, beispielsweise in den Jahren 2010 fortfolgende. Als Thilo Sarrazin sein Buch Deutschland schafft sich ab veröffentlicht hat, dieses Buch ist für mich die Grundvoraussetzung für das, was wir heute Abend als Rechtsruck in der Bundesrepublik Deutschland verhandeln werden. Und Naika Forutan, die ich eigentlich als eher eloquente, optimistische, zupackende Zeitdiagnostikerin kennengelernt habe, sagt im Tagesspiegel Folgendes, ich zitiere, Stück für Stück erodiert somit ein moralischer Grundkonsens. Die gesellschaftlichen Entwicklungen weisen in eine präfaschistische Phase. Europa rutscht gerade in eine Richtung, die keinen progressiven, sinnstiftenden Endpunkt mehr ansteuert. Wir befinden uns vielmehr in einer Phase der Destruktion, der Zerstörung jener Errungenschaften, die die 68er mit herbeigeführt haben und die unser Verständnis von Gleichberechtigung, sexueller Selbstbestimmung, Toleranz und Meinungsfreiheit maßgeblich verändert und beeinflusst haben. Ich bitte Sie, ich bitte euch, mir nachzusehen, dass ich das dann immer auch vorlese, wenn ich es dann zitiere, weil die Gruppe der Veranstalter des heutigen Abends möchte diese Überlegung gerne aufnehmen. Und es wäre für die potenziellen Hörerinnen und Hörer natürlich immer besser, wenn ich auch erkläre, was an den jeweiligen Tafeln dann eben steht. Für euch hier im Saal ist es selbsterklärend. Wenn man es später hört, dann eben nicht. Aber ich denke, diese Diagnose, die Naika Forutan hier vornimmt, wir befinden uns in einer präfaschistischen Phase, ist von einer, wie ich denke, ungeheuren Dramatik. Andererseits bitte ich darum, derartige Diagnosen immer auch im Zusammenhang zu sehen und zu analysieren der Kräfteverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland und ihrer politischen Kultur. Denn wenn wir über einen Rechtsruck in der Bundesrepublik Deutschland sprechen, müssen wir auch immer mitbedenken, dass es Gegenbewegungen wieder diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Rechtsruck gibt. Und dazu zählt beispielsweise zum einen die Tatsache, auf die Naika Forutan auch hinweist, dass ca. 8 Millionen Bundesbürger in den Jahren 2015 fortfolgende in der Flüchtlingshilfe aktiv gewesen sind. Demonstrationen wie Unteilbar in Berlin beispielsweise haben nach offiziellen Angaben der Veranstalter 240.000 Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße gebracht. Wenn wir also von einem Rechtsruck reden, müssen wir immer auch mitbedenken, a, wie möchten wir ihn definieren und b, welche Gegenbewegung ruft dieser Rechtsruck hervor? Ich möchte, um diesen Rechtsruck zu definieren, nur auf einige Schlagpunkte eingehen. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, ist die Tatsache, dass wenn wir über Populismus reden und die AfD beispielsweise definieren als den Prototyp des Populismus in der Bundesrepublik, dann ist dieser populistische Stil natürlich nie nur angebunden an einen bestimmten politischen Träger. Es wäre in der politischen Bildungsarbeit aus meiner Sicht im Übrigen vollkommen opportunistisch, sich nur zu fokussieren auf die AfD, weil als rhetorische Technik, Form der politischen Ansprache, Volk, das ethnisch homogen gedacht wird, gegen Establishment, haben wir es natürlich auch mit einem Stil zu tun, der korrespondentenseitig bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Ihr seht hier dieses Wahlplakat der AfD in Nordrhein-Westfalen. Die AfD sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, und daneben direkt das Bild unseres Heimatministers Horst Seehofer, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Eine Beobachtung am Rande, ich weiß nicht, wer mitbekommen hat, wie das Ministerium von Horst Seehofer die letzte Islamkonferenz organisiert hat. Da wurde Flöns angeboten beispielsweise beim Buffet und Menü, also Blutwurst, was natürlich dann für gläubige Muslime ein absoluter Affront gewesen ist. Wir sehen also, dass dieser Rechtsruck in der Bundesrepublik Deutschland, den wir entlang einer solchen Detailfrage tatsächlich nachweisen können, auch mit bestimmten bizarren Alltagsphänomenen dann eben einhergeht, wie die Brüskierung der muslimischen Gäste schon alleine ob der Speiseordnung bei offiziellen Terminen. Ich denke, dass das weitaus mehr ist als nur eine Petitesse, aber wenn wir über Populismus reden, ist mir wichtig, dass wir hier keine Definition von Populismus vornehmen, wie das in der Politikwissenschaft in den letzten Jahren üblich geworden ist. Also entlang der Behauptung, dass sich hier also ein Volk herausbildet, das gegen ein Establishment agiert. Also die Behauptung, Populismus definiere sich über eine Wir-Gruppe, der eine Die-Gruppe entgegengesetzt wird. Ich glaube, es ist noch einmal sehr, sehr viel komplizierter, denn wenn wir Populismus zu Ende denken, bedeutet Populismus, abgeleitet von Populus, Volk, Stimme des Volkes, natürlich immer auch, dass jedwede repräsentative Demokratie über einen populistischen Unterstrom verfügt. Wir können repräsentative Demokratien uns gar nicht vorstellen, ohne jene Kräfte, die immer wieder auch auftauchen, um den sogenannten Volkswillen in Anschlag zu bringen. Das, denke ich, ist das Entscheidende in unserem Zusammenhang, dass also der Populismus eigentlich der repräsentativen Demokratie als elitenkritische Mentalitätslage schon eingeschrieben ist. Das, was wir in den letzten Jahren allerdings beobachten konnten als Populismus, ist noch einmal sehr, sehr viel schärfer zu sehen. Der Populismus der Gegenwart kommt für mich in seinem totalitären Charakter vor allen Dingen dann zum Ausdruck, wenn diese alte Hogeser-Parole, auf die Marc eben schon eingegangen ist, also diese Akteure der Hooligans gegen Salafisten, wenn die alte Hogeser-Parole, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, auch skandiert wird auf Parteitagen der AfD oder zumindest auf Veranstaltungen der AfD. Weil in dieser Losung, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, steckt mehr drin als die Selbstinszenierung des Populismus als die wahre Stimme des deutschen Volkes, sondern damit ist gleichzeitig auch in eins gesetzt der Ruf nach Ausbürgerung all derjenigen Kräfte, die in Opposition zu diesem Deutschland des Populismus gewähnt werden. Also das linksgrot versiffte Deutschland beispielsweise, das Leute wie Alice Weidel oder Jörg Meuthen entsprechend beschworen haben. Und ich will das kurz illustrieren mit einem Beispiel. Ihr alle habt mit Sicherheit noch die Rede von André Poggenburg von der AfD in Sachsen-Anhalt im Ohr, wo er über die Kamelhändler gespottet hat auf einer zünftigen Veranstaltung der AfD in Sachsen. Diese Rede wurde skandalisiert, was allerdings nicht so stark ins Bild der Öffentlichkeit gerückt wurde, ist die Tatsache, dass an jedem Abend auch Jörg Urban, der Vorsitzende der AfD in Sachsen, eine Rede gehalten hat, in der er relativ lässig aufgetreten ist. Urban ist jetzt nicht der besonders begabte Rhetor, aber er hat schon ein feines Gespür für die Tonlagen in seinem Publikum. Und hat eine Rede gehalten entlang einer bestimmten Feindmarkierung, das links-rot-grün versiffte Deutschland. Und dort fiel dann der Name Cem Özdemir. Und ohne dass Jörg Obern irgendeinen anderen Trigger formuliert hätte, erklang in diesem Publikum dann eben der Ruf: Abschieben, abschieben, abschieben. Das ist also diese Besonderheit dieses Populismus der Gegenwart, eine Form einerseits der politischen Ansprache, Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, hieß es damals mit Bezug auf Jörg Haider, den FPÖ-Politiker und Landsmann von Kärnten, und auf der anderen Seite aber auch die zumindest rhetorische Herstellung eines ethnisch homogenen Volkes und gleichzeitig der Ausschluss all derjenigen, die nicht zu diesem Volk gehören. Für welches Volk spricht also der Populismus? Für natürlich ein ethnisch homogen gesetztes Volk, das seine politisch korrekten Gegner zumindest verbal ausbürgert. Dies als Vorlauf. Ihr seht allerdings, dass der reine populistische Stil, die Feindmarkierung, die griffige Verkürzung reinreicht in der Korrespondenz bis ins bürgerliche Lager hinein. Für die Leute, die wie wir mit diesem Thema neue Rechte, AfD, Rechtspopulismus schon länger beschäftigt sind, es zählt zu den Auffälligkeiten der öffentlichen Debatte, dass diese Debattenlagen der Jahre zuvor immer wieder vergessen werden. Wir haben Anfang der 2000er Jahre schon intensiv über Populismus diskutiert. Wir haben über den Wahlkampf von Jürgen W. Möllermann, Projekt 18 beispielsweise, genau unter dieser Kategorie diskutiert, Populismus, der dann eben aufgetreten ist als deutscher Kupist beispielsweise der FPÖ in Österreich. Auffällig ist allerdings, dass mittlerweile ein Milieu einen Resonanzboden bekommen hat, das bislang eigentlich relativ randständig gewesen ist. Also die sogenannte Neue Rechte, Stichwort Götz Kubitschek, Ellen Kositzer, das Institut für Staatspolitik in Schnellroda, hat mittlerweile mehrere prominente Mitarbeiter auch im Deutschen Bundestag verankert. Zu nennen ist hier nur als ein Beispiel der Leiter, geschäftsführende Direktor des Instituts für Staatspolitik, Erik Lehnert, der im Deutschen Bundestag arbeitet, für den Kölner Bundestagsabgeordneten der AfD, Harald Weil. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Blätter wie die Junge Freiheit, die einst das Flaggschiff der neuen Rechten waren, aber in erster Linie einen Einfluss hatten auf Burschenschaften, auf die christliche Rechte, auf den rechten Rand der Union, der unter Angela Merkel nicht sonderlich viel zu lachen hatte, nun auftreten kann, als wäre sie, die Junge Freiheit, das offizielle Parteiblatt der AfD. Und bislang eher im politischen Diskurs zumindest randständige Figuren wie Mark Jongen, der ehemalige Assistent von Peter Sloterdijk, treten in der Sezession, dem Hausorgan des Instituts für Staatspolitik, als auch auf deren Konferenzen hervor, als die Ideologen eben nicht nur einer neuen Rechten, sondern eben auch als die neurechten Ideologen innerhalb der AfD. Das bedeutet, neben den von mir eben skizzierten Korrespondenzen zwischen bürgerlicher Mitte und AfD, Horst Seehofer auf der anderen Seite, AfD auf der anderen Seite, sehen wir eben tatsächlich auch eine Zunahme radikal rechter Intellektueller im politischen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland. Zuspitzen möchte ich diesen Befund noch mit einem kurzen Verweis auf Björn Höcke, den ich heute Abend auch nicht vorstellen wollte, weil ich gleich relativ rasch überleiten wollte zu meinem theoretischen Teil. Aber es ist schon auffällig, dass Leute wie Björn Höcke, die bislang ebenfalls eine randständige politische Biografie hatten, sich nun tatsächlich wähnen können im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Mit dieser Folie, die ich euch zeige, möchte ich zweierlei dokumentieren. Zum einen, weiß jemand von euch auf Zuruf ganz kurz, wo diese Demonstration stattfinden könnte, an der Björn Höcke im Jahre 2010 teilgenommen hat und das auch weiß? Ja, ganz genau. Das ist die Dresdner Neonazi-Demonstration. Und Andreas Kemper, ein Kollege aus Münster, als Publizist schon sehr früh beschäftigt mit dem Thema AfD, hat, wie ich finde, plausible Belege dafür vorgelegt, dass Björn Höcke in jenen Jahren unter dem Pseudonym Landolf Ladig auch für die Presse der NPD geschrieben hat. Ich erzähle das kurz als kleines Detail, auch hier wieder als Anekdote. Die Autonomen in Dresden hatten vor einigen Monaten Arne Schimmer, einem Verleger und Politiker der NPD in Sachsen, den Laptop entnommen, möchte ich das jetzt mal freundlich formulieren, und sind dadurch auch an allerlei Abo-Karteien herangeraten. Und das damalige Bildungswerk für Heimat und nationale Identität verfügte über eine Zeitschrift der NPD, die da Hier und Jetzt lautete. Und als die Autonomen dann diese Liste geleakt hatten, wie man heute neudeutsch sagte, fielen mir die diversen Abonnenten dieser Zeitschrift auf. Ein Abonnent bin ich, deshalb erzähle ich das, und fand mich dann auf einmal in dieser Liste wieder. Und da mein Nachname vor G kommt, stand ich in der Abfolge vor Björn Höcke, der diese Zeitschrift auch vor 10 Jahren schon gelesen hat. Wir scheinen also beide sehr am Nationalsozialismus interessiert zu sein. Allerdings scheinen mir die Motivationslagen dafür doch sehr unterschiedlich. Und ich denke, worauf ich hinaus will, ist der Punkt, dass wir im Bundestag und in den Landtagen, als auch im Parteivorstand der AfD, inzwischen über ein Personal verfügen, das eine einschlägige Vita hat und nun über das Vehikel AfD in der Lage ist, tatsächlich auch den Diskurs mitzubestimmen. Wenn ich mir anschaue, wie Björn Höcke beispielsweise in Erscheinung getreten ist, dann erinnere ich an ein Interview von ihm mit Götz Kubitschek, beziehungsweise umgekehrt, Götz Kubitschek interviewt in der Sezession Björn Höcke. Und Björn Höcke spricht in diesem Interview leidenschaftlich über die Verteidigung der ethnokulturellen Identität und wendet sich gegen einen sogenannten Globalisierungstotalitarismus. Das ist ein Interview aus dem Jahre 2014 und spätestens seinerzeit fiel mir auf, dass sich innerhalb dieser AfD hinter den sogenannten Eurokritikern auch ein Milieu befindet, das einschlägig geschult ist, denn Begriffe wie Globalisierungstotalitarismus gehören nun, weiß Gott, nicht zum Alltagsjargon der parlamentarischen Klasse in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist natürlich ein Denken, das in der jetzigen Zeit stark auch propagiert wird in der Kritik am bunten Grau der Diversity, wie es in diesen Kreisen heißt, die eben auch als Kritik von der sogenannten identitären Bewegung formuliert wird. Eine Bewegung, die sich stark auch gegen den Multikulturalismus wendet und vor allen Dingen dessen nivellierende, gleichmachende Tendenzen ins Visier ihrer Kritik rückt. Und deshalb sagen sie, Multikultopia ist irgendwie Borg. Also diejenigen, die die popkulturelle Referenz nicht kennen, die Borg waren in der Star Trek-Serie jene Herrenrasse, könnte man sagen, die ihre Gegner assimilieren. Und das genau ist diese neurechte Kritik, durch diese Globalisierung, durch diese Coca-Colisierung der Welt, diese Verwestlichung, diese Liberalisierung, tatsächlich eine subkutane Gleichmacherei stattfindet, die den Deutschen das Besondere jeweils raubt. Und wenn man sich anschaut, wie die identitäre Bewegung dann agiert, dann fallen zweierlei Punkte auf. Zum einen, das ist angeblich ein Bild von einem Treffen der identitären Bewegung in Nordrhein-Westfalen. Ich habe das am Anfang für einen Scherz gehalten, weil die sehen ja selber alle aus wie die Borgs in ihrer absoluten Identität und dann eben absolut, dann eben nicht divers. Aber was dann eben auffällt, ist die Tatsache, dass alle Leute, die den parlamentarischen Betrieb in Berlin gut kennen, sagen, dass der dort rekrutierte Nachwuchs, zumindest auf der Ebene von wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, derzeit über einen enormen Zugang zum deutschen Parlamentarismus in Berlin verfügt. Und das ist natürlich ein Bruch in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, weil es eine langfristig erfolgreiche, bundesweit erfolgreiche Rechtspartei in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat. Der NPD ist es zwar vor allen Dingen in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, gelungen, eine manifeste Form von Verankerung zu haben in zahlreichen Landtagen, in Baden-Württemberg beispielsweise. Sie war allerdings nie bundesweit erfolgreich und schon gar nicht langfristig. Durch die AfD hat sich dies offenkundig geändert. Dies zu Beginn als Skizze dessen, wovon wir reden, von welchen Akteuren und Phänomenen wir reden, wenn wir über den sogenannten Rechtsruck sprechen. Ich möchte aber nun zu meinem eigentlichen Teil kommen und mich damit auseinandersetzen, wie gerade innerhalb der politischen Linken über diesen sogenannten Rechtsruck nachgedacht wird. Ein von mir geschätzter Autor oder zwei geschätzte Autoren der deutschen Linken, Georg Sesel und Markus Betz, sagen in ihrem neuen Buch Der Rechtsruck, Skizzen zu einer Theorie des politischen Kulturwandels, wobei ich einschieben muss, bei Georg Sesel bin ich mir so ganz sicher, ob das wirklich jetzt ein neues Buch ist oder ob der, während ich das zu Ende gelesen habe, schon wieder ein neues veröffentlicht hat. Also der Mann scheint mir irgendwie ein lebendes Ein-Mann-Autoren-Kollektiv zu sein. Also der hat irgendwie gefühlt alle zwei Monate ein neues Buch auf dem Markt. Auf jeden Fall kommt dieses Autorenduo Seslin und Metz zu dem Ergebnis, ich zitiere, die Demokratie in Europa ist in Gefahr und sie ist in Teilen schon verloren. Wir haben Nike Vorurteils Diagnose von der präfaschistischen Phase noch im Ohr und hören Seslin und Metz noch einmal weiter zu. Seslin und Metz schreiben in ihrem Buch über den Rechtsruck, ich zitiere, so wie ein neofaschistischer Untergrund, eine rechtspopulistische Bewegung, die alten Parteien zu überflügeln droht und dabei durchaus nicht unzweifelhaften Quereinsteiger wie Emmanuel Macron zum Sieg verhilft, eine elitär verschmockte neue Rechte in Universitäten und Verlagen zum gewohnten Bild geworden sind, so scheint man sich auch an ein rechtes Rumoren in der Mitte zu gewöhnen. Und damit sind wir eigentlich im Zentrum meiner Auseinandersetzung genau mit diesem Thema. Das rechte Rumoren in der Mitte wird von mir ja in keinster Weise bestritten, sondern ich habe es ja eben mit dieser Korrespondenz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, AfD und Horst Seehofer ebenfalls so analysiert und belegt. Mir scheint aber ein Punkt entscheidend zu sein. Ich glaube, dass Diagnosen wie die hier von Sesl und Metz vorgelegte den politischen Gegner in seiner Stärke eben nicht nur kritisieren, sondern dessen Stärke sogar auch verdoppeln. Denn es ist im Gegenteil so, dass gerade die Existenz von rechten Verlagen in keinster Weise zum gewohnten Bild in der bundesdeutschen Öffentlichkeit gehört. Das ist eine Auseinandersetzung auf der Frankfurter Buchmesse des letzten Jahres, 2017. Und auch in diesem Jahr hat Götz Kubitschek, den ihr hier rechts im Bild seht, von euch gesehen, natürlich die Frankfurter Buchmesse genutzt, um hier dann eben auch entsprechend eine Politik der Skandalisierung zu betreiben. Er hatte einen sogenannten Fake-Verlag gegründet und hatte im Vorfeld im Interview mit der FAZ behauptet, er würde seinen alten Verlag Antaios, also dem Verlag des Instituts für Staatspolitik, nun aufgeben und würde stattdessen Politiker der Union und der AfD beraten. Am Ende stellte sich heraus, dass das Ganze nur ein Fake war, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Man hatte nämlich auf der Buchmesse von deren Leitung aus versucht, die rechten Verlage, etwa auch die Junge Freiheit, irgendwie ins hintere Eck der Buchmesse zu verbannen. Darauf hatte Götz Kubitschek aus nachvollziehbaren Gründen überhaupt keine Lust und hat deshalb diese Performance hingelegt, die medienwirksam und tatsächlich auch erfolgreich war. Denn nicht nur die FAZ ist auf diese Ankündigung zu Beginn reingefallen, im Gegensatz zu Kollegen von mir, die wie Sebastian Friedrich oder Volker Weiß in unserem Arbeitszusammenhang schon relativ schnell gemerkt haben, dass schon alleine die Ankündigung der Gründung eines sogenannten Loki-Verlags eigentlich nur Agitprop von rechts sein kann. In den bürgerlichen Häusern ist allerdings dieses Warnsignal nicht so stark ausgeprägt, was aber auch kein Wunder ist, da ja gefühlt jede zweite Provinzredaktion in der Bundesrepublik eine Ziegenstallreportage aus dem Hause Götz Kubitschek auf die Fronttitelseite ihrer jeweiligen Gazetten bringen wollte und damit natürlich auch den politischen Gegner in seiner Wirksamkeit verdoppelte. Ich rate also dringend davon ab, deren Propaganda so zu übernehmen, als stünden diese rechten Intellektuellen schon vor der absoluten Dominanz beispielsweise des bundesdeutschen Kulturbetriebs. Ich werde im Weiteren begründen, dass dem keinesfalls so ist. Ich begreife selber, ich werde das jetzt wieder vorlesen, für diejenigen, die diese Ausführung von mir heute nochmal nachhören wollen, aber ich sage es euch in freier Rede, ich begreife diesen sogenannten Rechtsruck in der Bundesrepublik Deutschland nicht als Rechtsruck im Sinne einer tatsächlichen Verschiebung eines Kräfteverhältnisses, sondern ich spreche von einer politischen Gegenmobilisierung gegen die Liberalisierung der Bundesrepublik Deutschland, wie sie sich in den letzten Jahren vollzogen hat. Und mit den letzten Jahren meine ich genau jene Ära, die eben auch in eins fällt mit der Regentschaft von Angela Merkel. Weil Angela Merkel hat, und deshalb hat sich die AfD auch in Opposition zu Merkel mit herausgebildet, eben nicht nur die Alternativlosigkeit ihrer Rettungspolitik verkündet, sondern sie steht auf der gesellschaftspolitischen Ebene auch für eine kleine Kulturrevolution in der Geschichte der Bundesrepublik. Also wenn ich an meine eigene Vita denke, der ich längere Zeit von Elterngeld gelebt habe und auch dann profitiert habe von der Ausweitung der Kita-Betreuung schon für Kinder unter 3 Jahre, wenn man sich anschaut, wie dieses Programm, was von der Leyen und anderen durchgesetzt worden ist, das galt in den Reihen der deutschen Konservativen am Anfang als Indiz für ein sozialistisches Umerziehungsprogramm. Das darf man nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, welche Bedeutung die Abschaffung der Wehrpflicht für dieses Milieu gehabt hat. Die spätere Einführung der Ehe für alle, die Ausrufung eines sogenannten dritten Geschlechts und dessen Eintragmöglichkeit im Personenstandsregister. Die plötzlich verkündete Energiewende, die dann nochmal 2015 flankiert wurde durch die plötzliche Ausrufung einer sogenannten Willkommenskultur. Das ist tatsächlich ein Bruch mit den Linien des klassischen deutschen Konservatismus, wie er vermeintlich derzeit wieder von Friedrich Merz dargestellt wird. Ich werde aber gleich sicherlich noch die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass Friedrich Merz mit Sicherheit nicht der geeignete Kandidat gegen die AfD ist, sondern dass er viel mehr aus Gründen, die ich gleich noch nennen werde, zu deren Feindbild taugt. Und das liegt nicht nur daran, dass er Transatlantiker ist und für BlackRock bzw. dessen deutschen Ableger arbeitet. Aber zurück noch einmal zu den Thesen für die Darstellung des heutigen Abends. Wie gesagt, lese ich es noch mal vor. Da steht also, die Rede vom Rechtsruck ist ungenau. Der Erfolg des autoritären Populismus in Deutschland ist präziser Resultat einer politischen Gegenmobilisierung wider die gesellschaftspolitische Liberalisierung der Bundesrepublik. Das ist mein Kernargument. Der Erfolg der AfD ist zudem ein Protest gegen den politisch-kulturellen Kontrollverlust im Rahmen des politischen Krisenregimes. Dazu später mehr. Da das allerdings auch innerhalb der Linken diskutiert wird, ein Satz bitte noch zu Bewegungen wie Aufstehen oder Autoren wie Bernd Stegemann und anderen. Eine Trennung, steht da, von Kultur und Ökonomie ist theorieblind. Beide Handlungsfelder sind zentrale Dimensionen des Sozialen. Auch die Kulturlinke stellt implizit soziale Fragen, aber in der Great Moving Right Show 2017 ist die soziale Frage durch kulturelle Fragen überdeterminiert. Great Moving Right Show, sage ich dazu, ist eine Referenz zu einem Aufsatz meines Lieblingstheoretikers Stuart Hall, den dieser 1979 in der damals sehr wichtigen englischen Debattenzeitschrift Marxism Today veröffentlicht hat. Und zwar war Stuart Hall seinerzeit mit dem Umstand konfrontiert, dass weite Teile der britischen Arbeiterklasse, der weißen britischen Arbeiterklasse, für Maggie Thatcher votiert haben. Also für ein Programm des Neoliberalismus, damals verstanden vor allen Dingen als ein Programm der scharfen Deregulierung, der Angebotspolitik, der Zerschlagung der Gewerkschaften vor allen Dingen. Und warum dies möglich war, beispielsweise mit der Ausrufung nicht nur einer Rhetorik, die zum Falklandkrieg führte, sondern auch zu einer moralischen Panik in der inneren Sicherheit, zur Betonung von Werten wie Nation und Vaterland. Diese ganzen Anrufungen, diese ganzen Betonungen hatten massive Erfolge seinerzeit in einem nicht unwichtigen Segment derjenigen, die wir doch eigentlich als Linke, als unsere Leute begreifen. Und diejenigen von euch, die wie ich auch in gewerkschaftlichen Zusammenhängen aktiv sind. Ich hatte eine Veranstaltung in Hannover zum Thema AfD. In Niedersachsen ist die IG Metall aus naheliegenden Gründen auch mit Sachsen-Anhalt verwoben. Die IG Metall in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt berichtete davon, dass 2016 bei den Landtagswahlen 36% der jungen Kollegen, weniger die Kolleginnen, vor allen Dingen der Kollegen, 36% der jungen Kollegen für die AfD votiert haben. Und dieser Einschlag der Rechtspopulisten auch entlang der Organisation der Arbeiterklasse, sage ich jetzt altmodisch, und ihrer Interessenvertretung, ist natürlich auch für mich Anlass, diese alten Texte, beispielsweise wie die von Hall, wieder zurückzuholen. Warum behaupte ich, dass die kulturelle Frage heute die soziale Frage überdeterminiert, also überlagert? Kulturelle Fragen, beispielsweise die Veränderung von Lebenswandel, von Alltagskultur, von Stadtbild, sind in erster Linie kulturell wahrnehmbar, haben aber in erster Linie natürlich auch soziale, ökonomische Faktoren. Ich glaube, der Blick auf das Grundsatzprogramm der AfD macht es nochmal sehr gut deutlich. Hier wird unter Punkt 5.3 nämlich ausdrücklich gefordert, Mindestlohn beibehalten. Das ist eine Sache, die auch heute noch innerhalb der politischen Linken oder in den Gewerkschaften das Publikum überrascht, dass die AfD eben hier keine rein neoliberale Tonlage anstimmt, sondern eben auch sozialpolitische Positionen übernimmt. Das ist übrigens auch einer der Gründe gewesen, warum im Bundestagswahlkampf 2017 führende Kapitalverbände wie beispielsweise der BDI gegen die Wahl zur AfD aufgerufen haben, sich mit dieser Partei also gar nicht identifizieren konnten. Das lese ich jetzt ausnahmsweise nicht ausführlich vor, Mindestlohn beibehalten. Bei einer Schulung frage ich die Kolleginnen und Kollegen immer, was fällt euch bei dieser Mindestlohnforderung auf? Und jetzt für diejenigen, die das zuhören werden, das ist also eine reine textlastige Darstellung, da fehlt natürlich eine konkrete Ziffer. Das war sogar bei der NPD noch anders, die auch einen Mindestlohn gefordert hat, da aber im Fall von 8,88 Euro noch relativ robust in der Forderung gewesen ist. Ihr versteht alle das Zahlenspiel, das muss ich hier, glaube ich, nicht erklären. Ausgeschrieben wird es ja dann eigentlich auch hahaha bedeuten. Also das hat die NPD eigentlich mit Sinn für Humor tatsächlich auch gut dargestellt. Bei der AfD finden wir derlei Überlegungen in diesem Programmpunkt 5.3 nicht. Allerdings wird das Geheimnis dieser Forderung tatsächlich auch offenbar. Also der Mindestlohn schützt Sie, die Arbeitnehmerinnen und auch Nehmer, vor dem durch die derzeitige Massenmigration zu erwartenden Lohndruck. Das ist das eigentliche Geheimnis dieser Sozialpolitik von rechts, die natürlich auch immer gesetzt wird als ein zu verteidigendes Innen des deutschen Volksvermögens, des deutschen Sozialstaats gegen ein Außen. Und dieses Außen definiert sich aber jetzt nicht nur über die Geflüchteten oder die Angehörigen einer neuen industriellen Reservearmee, das können eben auch gerade in der Rhetorik von Björn Höcke Hedgefonds sein, die sogenannten Heuschrecken. Weshalb Björn Höcke natürlich auch Reden hält, die da lauten, wieder den Raubtierkapitalismus. Wo also diese völkische Phraseologie und ihre Feindbestimmung des Antikapitalismus wieder recycelt wird. Und das, denke ich, ist sehr wichtig zu sehen, dass einerseits die Sozialpolitik, und über diese Sozialpolitik wird die AfD im nächsten Jahr diskutieren, vermeintlich linke Elemente auch im populistischen Diskurs eine Rolle spielen, ihre eigentliche Begründung allerdings knallhart dem alten rechten Programm und seiner Feindmarkierung entspricht. Weshalb dieser Antikapitalismus von rechts vor allen Dingen eins ist, rechts. Warum diskutiere ich das vor dem Hintergrund des sogenannten Rechtsrucks und seines Verhältnisses dann eben auch zu den Einstellungslagen in der Bevölkerung? Es gibt eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, ein sogenanntes Working Paper, das ich euch sehr empfehlen kann. Da haben die Autorinnen und Autoren sich nämlich die Mühe gemacht, qualitative Erhebungen zu machen, also Interviews mit jenen, die rechtsaffin denken und wählen und dazu dann eben auch quantitative Zahlen verarbeitet haben. Und die haben sich dann in diesem Paper Einstellungen und soziale Lebenslage auch mit den Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt, die eine bestimmte Affinität zur AfD haben und haben ausgearbeitet, welche Gründe diese für ihr Votum, für ihre Entscheidung geltend machen. Ich zitiere die Ursachen laut Paper Einstellung und soziale Lebenslage als Working Paper der Hans-Böckler-Stiftung. Gleichzeitig empfinden Sie, also die in Frage kommenden Kolleginnen und Kollegen, einen dreifachen Kontrollverlust. In persönlicher Hinsicht mit Blick auf den technologischen Wandel und Zukunftsängste, in politischer Hinsicht, Politik und Institutionen werden als abgehoben empfunden und enttäuschen das Bedürfnis, gehört zu werden. Und in nationalstaatlicher Hinsicht, der Staat kommt seiner Aufgabe nicht ausreichend nach, die eigene Bevölkerung zu schützen, wie zum Beispiel im Fall der Aufnahme von Flüchtlingen. Darin ist mir jetzt folgender Punkt wichtig. Dieses Motiv des Kontrollverlustes ist ein Motiv, das auch von denjenigen bestätigt wird, die beispielsweise als Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Workshops in der politischen Bildung mit uns diskutieren, beispielsweise im Rahmen der Gewerkschaften. Und wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiere, nehmen die des Öfteren Anstoß an meinem Zugriff, indem sie sagen, was du erzählst, ist alles schön und gut, aber die kulturelle Frage, deine Fixierung auf die Veränderung des Lebenswandels, auf die Kritik der Gutmenschen, die Polemik der Gutmenschen durch den Rechtspopulismus, das ist mir zu stark. Wir müssen viel mehr diskutieren über die soziale Frage. Die Leute haben Angst vor sozialem Abstieg, vor Hartz IV. Wir müssen über die Digitalisierung reden und. Meine Antwort darauf lautet, wenn wir uns die Wählerstruktur der AfD anschauen, dann finden wir gerade auch hier im Ruhrgebiet Wahlbezirke, in denen die AfD erfolgreich ist, wo Lohnabhängige des unteren Segments leben und wohnen, wo Arbeitslose wohnen und leben und so weiter. Und dann schauen wir uns Baden-Württemberg an und dann sehen wir in den Speckgürtel genau jene Zuschnitte mit wohlhabenden Leuten in saturierten Gebieten und gleichzeitig großen Zustimmungsraten für die AfD. Das heißt, entlang ihrer sozialen Lebenslage gibt es auf beiden Seiten Zustimmungsraten für die AfD. Und wenn ihr euch beispielsweise anschaut, die Funktionärskaste der AfD im Bundestag, die als Honoratiorenpartei gegründet worden ist, eine Partei mit 90% Parlamentariern in einem ohnehin sehr männlich dominierten deutschen Bundestag. Wenn ihr euch die Vita dieser Leute anschaut, dann sind es nach wie vor alles noch männliche Honoratioren mit den Jobs der Elite. Unternehmensgründer, Professoren, Juristen, all wohlbestallte bürgerliche Leute, die alles Mögliche haben. Mit Sicherheit aber keine Angst vor ihrem eigenen sozialen Abstieg. Weil ein Jörg Morten beispielsweise oder ein Alexander Gauland, der eine Professor, der andere langjähriger Teil der deutschen Staatsklasse, sind mit allen Gratifikationen des bundesdeutschen Beamtenrechts und des Wohlfahrtsstaates ausgestattet und werden mit Sicherheit nicht durchs Rost rutschen, wenn ihr Bundestagsmandat oder beim heute jetzt das Europamandat nicht verlängert wird. Und bei der Digitalisierung bitte ich zu beachten, es gibt neben den Piraten eine Partei, deren Mitglieder im höchsten Maße internetaffin sind und auch alle Regeln, Tricks und Täuschungen der sogenannten sozialen Medien kennen. Und es ist auch wiederum die AfD. Es scheint also aus meiner Sicht eine vollkommene Überschätzung zu sein, den Erfolg der AfD auf in erster Linie ökonomische, soziale Faktoren rückzuführen. Ich glaube, das Problem, wie ich eben schon begründet habe, liegt ganz woanders, nämlich in den Paradoxien des Neoliberalismus. Und darüber möchte ich jetzt mit euch diskutieren. Da denke ich, werden wir gleich auch drüber streiten, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der gerade von der Linken immer wieder auch verkannt wird. Wir haben gerade in der gewerkschaftlichen Bildung gelernt, Neoliberalismus zu übersetzen als Programm der Deregulierung. Also ich erinnere mich an eine Überschrift in unserem Mitgliedermagazin vom DGB Einblick. Da wurde AfD ausbuchstabiert als angetreten für Deregulierung. Das stimmt mit Blick auf ihre politische Praxis, auf Teile ihres Grundsatzprogramms, wenn man den Mindestlohn jetzt mal einklammert, mit Sicherheit. Aber der Neoliberalismus hat eben auch nochmal eine völlig andere Komponente, als gesellschaftspolitisches Programm nämlich. Und diese Komponente wurde deutlich vor allen Dingen beim sogenannten Dritten Weg der Sozialdemokratie in England in den späten 90er Jahren. Dort ist nämlich Tony Blair, den ihr hier auf dem Foto seht, angetreten als Propagandist eines sogenannten Dritten Weges, einer Modernisierung der Sozialdemokratie mit starken neoliberalen Zügen. Maggie Thatcher soll in ihren späten Jahren mal gefragt worden sein, was ihr größter Erfolg sei, wenn ich das richtig erinnere, und ihre Antwort war Tony Blair. Er galt also als das Erbe genau dieses Tory-Programms, obschon er natürlich seine Rolle des Vorsitzenden von New Labour einnahm. Warum ist mir das so wichtig? Tony Blair hat sich damals mit seinem Team, einige Autoren von Marxism Today sollen da tragischerweise auch mit Ideengeber, Spin-Doktoren gewesen sein, hat sich diese Gesellschaft des England der späten 90er Jahre angeschaut und hat gesagt, was wir brauchen, ist eigentlich ein Entwurf eines neuen kulturellen Gefühls, eines neuen englischen Wirs, das auch unser Wir als Einwanderungsgesellschaft mitbedingt. Und hat dann die Losung ausgegeben, Cool Britannia. Deine Herkunft ist absolut unwichtig. Was zählt, ist deine Fragestellung der Leistung, ist die Frage, wie du dich einbringst in diese Gesellschaft. Und ich denke, dass auch die britische Klassengesellschaft in vielfacher Form, nicht so stark wie die deutsche an einigen Stellen, aber immer noch ein vergildetes System gewesen ist. Und das mit dem neoliberalen Postulat der Barrierefreiheit, der Leistungsmöglichkeit für alle durchbrochen wurde. Und mir ist es deshalb so wichtig, weil natürlich genau dieses Postulat, beispielsweise der Diversity, beispielsweise der Barrierefreiheit, beispielsweise der Selbstkonzepte, der Aufwertung des Individuums, der Freiheitspostulate, ein wohlklingendes Programm für das gewesen ist, was spätere Autorin wie Nancy Fraser dann den sogenannten progressiven Neoliberalismus genannt haben. Der hat allerdings seinen Wahrheitskern darin, dass er sich tatsächlich gerichtet hat gegen eine Gesellschaft, in der Männerbünde, Seilschaften der Silberrücken, heterosexuelle weiße Angehörige der Arbeiterklasse den Ton angeben konnte. Und unter Blair und anderen sollte versucht werden, auch unter Rot-Grün, das genau zu durchbrechen und das genau einzudämmen. Und ich glaube, hier ist genau die Stelle, wo Kultur und Ökonomie des Neoliberalismus in eins fallen und eben nicht nur eine linke Kritik hervorrufen, sondern eben auch eine Kritik von rechts. Also das Musterbeispiel für das, was man kulturellen Neoliberalismus nehmen könnte, ist beispielsweise in Köln der Cologne Pride, also unser Pendant zum Christopher Street Day. Wenn mir jemand mal vor 30 Jahren gesagt hätte, dass ich mal teilnehmen werde an einer homosexuellen Parade, zumindest als Zuschauer, an der der Wagen des FC Köln an mir vorbeifährt und Toni Schumacher Kondome wirft. Also in Köln ist es so hegemonial, dieser CSD, dieser Cologne Pride. Da hat jede große Konzernstruktur ihren eigenen Wagen und ruft die Individuen an, natürlich als Konsumenten, aber entlang ihrer Lebensführung als Come as you are. Deine sexuelle Präferenz ist für dich als unseren Mitarbeiter überhaupt nicht entscheidend. Uns interessiert deine Leistungsfähigkeit und uns interessiert vor allen Dingen dein individueller Charakter. Das ist die progressive Seite, die Barrierefreiheit, der Angriff gegen alte Schließungen. In Köln, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat von euch, ist dieser Kolonnendreizug auch so hegemonial mit öffentlichen Beflaggungen tatsächlich auch der Deutzer Brücke. Also ich vermute, in 2 Jahren hat der Kardinal Wölki da auch einen eigenen Wagen. Also da macht irgendwie jeder mit und tritt am Heumarkt daneben entsprechend auch auf. Aber das ist natürlich eine Liberalisierung der Bundesrepublik Deutschland, hier der Stadt Köln, die eben auch klaren ökonomisch neoliberalen Postulaten folgt. Die Anrufung der Mitarbeiter als Konsument und Lohnabhängigen, die man vielleicht auch deshalb so gerne nimmt, weil sie in den wenigsten Fällen familiäre Rücksichten in Bezug auf Kinder nehmen müssen. Das sind Punkte, die mit dazukommen. Und deshalb bitte ich, das Argument nachzuvollziehen, dass ich der Auffassung bin, dass das, was wir als Rechtsruck bezeichnen, in vielfacher Form auch der Lärm eines Rückzugsgefechts bzw. einer Gegenmobilisierung präzise ausgedrückt ist. Wir müssen uns bitte die deutsche Rechte, personalisiert etwa entlang von Alexander Gauland, als ein Milieu von politischen Verlierern vorstellen. Das ist mir als nüchterner Befund der Kräfteverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland weitaus wichtiger als die Verdopplung deren Rollen und der Übernahme ihrer eigenen Propaganda. Ich muss ja über Alexander Gauland, glaube ich, für euch heute Abend gar nicht so viel erzählen und auseinandersetzen. Aber denkt mal einfach an seine Rhetorik, stolz auf die Leistung der Wehrmacht. Der Nationalsozialismus jene 5 unseligen Jahre als Vogelschiss. So ein Nationalkonservativer wie der Gauland, die haben natürlich gerade auf dem Feld der Geschichtspolitik in den letzten Jahrzehnten massive Niederlagen erlitten. Die öffentliche Präsentation der Ausstellung Vernichtungskrieg, der sogenannten Wehrmachtsausstellung, war für dieses Milieu ein Affront. Dass wir diskutiert haben über die Tatsache, dass auch ganz gewöhnliche Deutsche am Holocaust beteiligt waren und dass wir beispielsweise im nächsten Jahr am 1. September über den Kriegsausbruch nicht nachdenken können, ohne gleichzeitig die Shoah, die Gauland ja relativiert hat, mitzudenken, ist für dieses Milieu natürlich ein absoluter Affront. Und auf allen Ebenen der Gesellschaftspolitik, die wichtig sind, haben deutsche Konservative in den letzten Jahren Rückzugsgefechte erlitten. Und die Tatsache, dass mit Friedrich Merz ein gescheiterter, unter Merkel gescheiterter Politiker in den Berliner Betrieb wieder zurückgeholt wird, ist eigentlich Ausdruck dieser Niederlage. Profilierte Köpfe hat die Unionsrechte in den letzten Jahren unter Angela Merkel mit Sicherheit nicht hervorgebracht. Und ich nenne nur noch mal schlaglichartig all diese Punkte, wo es diesen Kulturwandel gegeben hat, um dieses Argument noch einmal zu untermauern: Ehe für alle, drittes Geschlecht, Abschaffung der Wehrpflicht, Energiewende, Ausrufung einer Willkommenskultur. Angela Merkel tritt auf einmal auf mit Sätzen wie: Bevölkerung ist jeder oder das deutsche Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. Das ist natürlich auch eine Aufweichung des Kollektivsubjekts in der Bundesrepublik, auf den sich die deutsche Rechte immer bezogen hat. Auf einmal tritt Joachim Gauck, dem opportunistische Wendungen natürlich in keinster Weise fremd sind. Wir reden hier natürlich in erster Linie über Rhetorik. Aber auf einmal tritt Joachim Gauck vor das Publikum und sagt: Die Bundesrepublik Deutschland ist das Land der Verschiedenen. Das ist nicht nach dem Geschmack derjenigen, die als Werteunion jetzt beispielsweise versuchen werden, ab morgen spätestens den Hamburger Parteitag zu dominieren. Und ich will mein Argument nur zuspitzen, ohne das vorzulesen, was da ganz steht, mit einem Beispiel. Kennt ihr noch das sogenannte Heidelberger Manifest? Sagt euch das noch was? Der Weckruf der Konservativen, Nationalkonservativen, nicht nur aus dem Unionsspektrum Anfang der 80er Jahre. Das war so ähnlich wie in den Weckrufen zur Euro-Rettung und dergleichen mehr, ein Weckruf von deutschen rechten Intellektuellen, die Anfang der 80er Jahre vor dem sogenannten Volkstod in der Bundesrepublik durch so viel Einwanderung gewarnt haben. Und jetzt schaut euch die narzisstische Kränkung dieses Milieus an, das da auf einmal konfrontiert ist mit einer Willkommenskultur, mit der Tatsache, dass in der Bundesrepublik Deutschland jede vierte, jede fünfte über einen sogenannten Migrationshintergrund verfügt. Und dass, wenn man in Städten wie Hildesheim, Heidelberg oder gerade Offenbach referiert, die Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund derjenigen, die die Schulen dann bevölkern oder die Kindergärten dann bevölkern, bei bis zu 70% liegt, dann sieht man doch, dass das, was mittlerweile als Umvölkerung, Bevölkerungsaustausch beschworen wird, für dieses Milieu als absolut sozial wahr wäre. Also für die wäre eine Fahrt von Köln-Pöll mit der Linie 159 nach Mülheim zum Wiener Platz eigentlich ein Ticket bis hin zur Vorhölle, weil sie da genau eben sehen, wie sich diese Kreuzbarisierung der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren vollzogen hat. Und gegen diese Kreuzbarisierung der Bundesrepublik Deutschland richtet sich das Milieu der neuen Rechten, der AfD, genau in diesem Punkt. Und das sollte man zur Kenntnis nehmen entlang der Kräfteverhältnisse, wenn man sich dieses "Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen" anschaut. Selbst eine an die Macht gelangte AfD mit 50% wäre nur mit faschistischen Methoden in der Lage, diesen sogenannten Bevölkerungsaustausch wieder reversibel zu machen. Und diese faschistischen Methoden werden mit Sicherheit nicht widerspruchslos hingenommen werden. Das sind die harten Fakten, mit denen eine deutsche Rechte, wenn wir das zuspitzen als Karikatur wohlgemerkt, die ich angeboten hat, zu rechnen hat. Hinzu kommt eine Verbreitung von medial mittlerweile verstärkten einstigen Minderheiten, ich habe das Beispiel Cologne Pride eben schon genannt, die wir nicht kannten bislang in der Bundesrepublik, die auch das Milieu der Union nicht kannte, ein offen homosexuell lebender Christdemokrat als Kandidat für den Vorsitz wäre vor 15 Jahren kaum denkbar gewesen. Als Klaus Wowereit beispielsweise mit seinem "Ist auch gut so" daneben entsprechend vors Publikum getreten ist und dieses Berlin eben auch neoliberal entsprechend dargestellt hat, nämlich mit der Darstellung Berlin als arm, aber sexy. Deshalb steht da Conchita Wurst eben gerade auch. Nicht nur, weil er, wie auch immer, der Haupteck oder zu den Hauptacts des letzten Cologne Prides gehörte, sondern das sind Kunstfiguren, die mittlerweile in ihrer Lebensführung weitaus hegemonialer geworden sind, als das in den Jahren vor Angela Merkel zumindest überhaupt möglich gewesen ist. Also, ich komme da zu einer ersten Schlussfolgerung, werde aber auch gar nicht mehr so lange jetzt in dieser Form reden, sondern werde jetzt meinen Aufschlag so langsam beenden, damit wir eher diskutieren können. Ich lese das, auch wenn es für euch jetzt langweilig ist, doch nochmal vor, um das besser nachvollziehen zu können. Ich rede also in erster Linie über einen Kulturkampf des Rechtspopulismus, der ohne ökonomische Fragen und soziale Fragen nicht zu denken ist, wo aber die Kultur aus meiner Sicht tatsächlich den Hauptaspekt einnimmt. Und dazu gehört erstens: Die deutsche Rechte bzw. der traditionalistische Block, wir können nachher darüber streiten, welcher Begriff da präziser ist, hat seit den 90er Jahren zentrale Niederlagen und narzisstische Kränkung erlitten und wurde mit gesellschaftspolitisch-liberalen Modernisierungen konfrontiert. Antidiskriminierungsgesetze, Abschaffung der Wehrpflicht, Energiewende, Kinderrechte als Menschenrechte, was auch immer bedeutet, die Kinder der Verfügungsgewalt ihrer Eltern zu entbinden. Willkommenskultur, Diversity-Richtlinien, Inklusion, kultursensible Presserichtlinien, die Ausrufung von Christian Wolff, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Übrigens 4 Jahre vorher, vor diesem Satz 2006, hat Wolfgang Schäuble ganz ähnlich argumentiert. Der Islam gehört zu Deutschland und Europa. Auch das ein Affront für die Rechte in der Union. Die Ehe für alle, das dritte Geschlecht etc. Und wenn Merkel Forutan meint, dass sich diese soziale Gegenmobilisierung in der von ihr ausgemachten präfaschistischen Phase der Bundesrepublik gegen das Erbe von 68 richtet, müssen wir sagen, dass auf diesen Ebenen zumindest 68 als Chiffre für Liberalisierung und Modernisierung in vielfacher Form eher verallgemeinert wurde. Wobei ich einen Punkt zu bedenken gebe: Wir reden hier natürlich vielfach über Rhetorik, nicht über Realität. Heute war in der Zeit, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, aber eine Karte über den Zuschnitt von Professorinnen an bundesdeutschen Universitäten. Und das gilt jetzt nicht nur für meine Universität, an der ich bis zuletzt unterrichtet habe, der RWTH Aachen, wo als technische Universität eben auch der Frauenanteil per se aufgrund der Strukturen geringer war, sondern es gilt auch für die geisteswissenschaftlichen Fakultäten. Der Status der Professorin ist immer noch relativ gering. Und erinnert ihr euch, um ein letztes Beispiel dazu zu bringen, noch an die Kampagne Hashtag Merkel streichelt? Sagt euch das noch was? Das kurze Gedächtnis der Öffentlichkeit, Flüchtlingskanzlerin Angela Merkel. Diese Situation bei diesem öffentlichen Gespräch, wo dieses palästinensische Mädchen, das dann zum Flüchtlingsmädchen hochgejazzt worden ist, Flüchtlingsmädchen reden, Angela Merkel von ihren Zielen erzählte und Merkel antwortete, dass eben nicht alle bleiben können. Daraufhin fing das Mädchen an zu weinen. Das war ja eine nüchterne Auskunft von Angela Merkel im Sommer 2015. Und Merkel hat dann auf eine recht tapsige Art versucht, das Mädchen zu trösten. Das ist ihr aber zumindest in der medialen Vermittlung nicht gelungen. Und deshalb gab es gerade im linksliberalen Milieu den Aufschrei, Merkel streichelt. Merkel war eine Unperson in den moralischen Milieus der Bundesrepublik in diesem Moment. 6 Wochen später wird das Dublin-Verfahren ausgesetzt und Merkel wird zur Flüchtlingskanzlerin ausgerufen. So wenig kohärent ist eben auch die angeblich alternativlose Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Schluss. Wenn wir uns über die Kritik des Neoliberalismus von rechts beschäftigen, ist mir ein alter Aufsatz aus der jungen Welt von Jürgen Elsässer noch einmal in die Hände gefallen, weil ich denke, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, wie diese Links-Rechts-Rochaden sich vollziehen können und inwieweit diese Feindstellung gegen den Neoliberalismus, auch als von mir beschriebene kulturelle Formation, dann eben Linke und Rechte dann eben tatsächlich verbindet. Wobei wir ja jetzt natürlich sagen müssen, dass niemand von uns mehr auf die Idee käme, Jürgen Elsässer als einen irgendwie auch gehandelten, immer noch Linken dann eben darstellen zu wollen. Er ist mittlerweile längst einer der Wortführer der extremen Rechten in der Bundesrepublik nach Darstellung vieler geworden. Weshalb ich denke, dass sich da ein bestimmter Weg seinerzeit schon gezeigt hat. Weil in der jungen Welt, immerhin, hat Jürgen Elsässer seinerzeit geschrieben, auch hier wieder vorgelesen, mit Staatsknete wird Multikulti, Gender-Mainstreaming und die schwule Subkultur gefördert. Wenn die Proleten auf Hartz IV gesetzt werden und sich keine Kita, kein Schwimmbad und keine warme Wohnung mehr leisten können. Und das fiel mir damals dann eben schon auf, welche Position hier eingenommen wird. Nämlich die Position eines Linken, eigentlich mit so einem Trinkhallen-Gestus. Ich traue dem Elsässer auch zu, dass der durch Discounter geht und sich die Margarinenpreise irgendwie anschaut, um die dann auswendig zu lernen, um dann auf seinen Veranstaltungen Volksnähe irgendwie darzustellen. Da wird natürlich die Welt des weißen Arbeitsmannes beschworen, gegen jede Form von minoritärer Politik. Und ich denke, dass auch in den linken Diskursen, die diese minoritäre Politik beispielsweise in ihrer Asylkritik, ihrer sogenannten, dann eben tatsächlich propagieren, diesen rechten Diskurs zumindest implizit mit übernehmen. Wenn wir also über Ressentiments, über einen heimlichen Groll reden in der Bevölkerung oder den politischen Milieus, dann meinen wir eine Querverbindung, aus meiner Sicht zumindest, zwischen links und rechts. Wobei es sich bei den Rechten natürlich nochmal viel schärfer zeigt. Das da oben lese ich jetzt nicht vor, da komme ich vielleicht in der Diskussion dazu, aber das, was ich hier mit Kulturkampf beschreibe, dieses Zitat von Alexander Gauland aus einem Interview mit der Zeit, ich glaube aus dem Jahre 2016, unmittelbar nach den großen Wahlerfolgen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt, da sagt Alexander Gauland, also ich habe mit Homosexualität kein Problem, ich habe allerdings ein Problem damit, dass mir vorgeschrieben werden soll, wie ich mich künftig zu verhalten habe, etwa gegenüber Transsexuellen. Und das ist der Kulturkampf des Rechtspopulismus und das ist deren narzisstisch gekränktes Bewusstsein. Selber leben zu müssen als gute Deutsche, rechtschaffene Deutsche, in einer politischen Kultur, die sich im Würgegriff der politischen Korrektheit befindet. Und was mich sehr gestört hat an den Debattenbeiträgen innerhalb von linken Organen in den letzten beiden Jahren, spätestens nach der Trump-Wahl, ist diese zumindest subkutan auftauchende Polemik gegen jede Form von Minderheiten- und Identitätspolitik. Ich bin aber der Auffassung, dass wir Race, Class und Gender, wie es in den Diskussionen der 90er hieß, eben nicht voneinander trennen können, sondern zusammendenken müssen, kulturelle und ökonomische Faktoren tatsächlich auch in eins setzen zu müssen. Auch bei alleinerziehenden Frauen sehen wir die Klassenfrage. Das ist nicht nur Genderpolitik. Und in der Migrationspolitik ist es so, dass viele Migrantinnen und Migranten, gerade auch die Migrantinnen, zu dem gehören, was wir früher Arbeiterklasse genannt haben. Das sind also unsere Leute im politischen Geschäft. Und da habe ich einen sehr schönen Text gefunden in der Zeitschrift Prokla, vor Probleme des Klassenkampfes, heute aber eher abgekürzt Prokla, wo die Kritik der politischen Ökonomie neben der Zeitschrift das Argument, für die ich des Öfteren schon mal schreibe, dann eben auf dem heutigen Stand formuliert werden soll. Die Autorinnen schreiben, ich zitiere, die Fiktion eines homogenen Klassensubjekts muss folglich zugunsten einer Analyse der historisch spezifischen Zusammensetzung sozialer Klassen samt der darin implizierten Hierarchien, Konkurrenz und Machtverhältnisse aufgegeben werden. Zugleich muss gefragt werden, jetzt kommt der aus meiner Sicht entscheidende Punkt, ob sich im Erfolg der neuen Rechten nicht auch eine Reaktion auf die im Übergang zum Postfordismus partiell erfolgten Aufstiege, zum Beispiel von hochqualifizierten Frauen oder Migrantinnen, ausdrückt, fordern diese doch die jahrhundertealte Gewissheit heraus, dass sich die Dividende weißer Männlichkeit zuverlässig auszahlt. Mein persönliches Ressentiment sagt mir, dass das, was ab heute Abend, der Tag des Präsidiums in Hamburg auf dem Parteitag stattfinden wird, auch eine Rache ist der Seilschaft alter CDU-Silberrücken gegen die verweiblichte Bundesrepublik von Angela Merkel. Dieses Netzwerk Merz-Schäuble, von dem ich nicht denke, dass die sich tatsächlich durchsetzen werden, weil diese 1001 Delegierten nochmal einem anderen Proporz verpflichtet ist als die Basis, die sehr stark für Merz dann eben in dem Fall tatsächlich geklatscht hat. Aber dieses Milieu hat in den letzten Jahren tatsächlich seinen Status herausgefordert gesehen. Und wir reden also nicht nur über eine autoritäre Revolte gegen die Liberalisierung der Republik als autoritären Populismus, sondern wir sehen, wie dieser Klang auch in der Linken bisweilen angestimmt wird. Und was mich sehr geärgert hat, ist, dass man Didier Eribon, den Autor der homosexuellen Frage, den Biografen von Michel Foucault, nach Darlegung seiner Ausführungen zurückkehren nach Reims, ich weiß nicht, ob er das Buch kennt, wo darüber berichtet, inwieweit seine Elternschaft in Frankreich, die früher immer die Kommunisten gewählt haben, ihr wisst, dass in der französischen politischen Kultur die Kommunisten immer einen sehr starken Einfluss gehabt haben. Also bis zum heutigen Tag ist die Fête de la Humanité in der Nähe von Paris, da kommen Tausende, Hunderttausende hin, das ist bis zu 1 Million. Das französische Staatsorchester spielt da, also wenn man so in den 80er Jahren jung und links war, da war das so eine Art linke Wallfahrt nach Mekka, da irgendwie teilnehmen zu können. Fête de la Humanité, da spielen auch dann moderne Künstlerinnen wie Avril Lavigne. Nur Zappa hat sich seinerzeit geweigert, da aufzutreten, weil er nichts mit Kommunisten zu tun haben wollte. Also der hat denen dann einen Korb gegeben. Aber das war eine, will ich damit sagen, sehr starke, auch kulturell prägende Partei. Mit einer starken Verankerung in den Arbeiterbezirken, die ihre eigenen Rechtsanwälte, ihre eigenen Ärzte hatten. Und Eribon sieht sich auf einmal damit konfrontiert, dass seine Eltern, stramme kommunistische Wähler zumindest, auf einmal zum damals noch Front National heißenden Block der extremen Rechten rüberwechseln. Und Eribon wird dann ausgenutzt, um zu sagen, ja, was Eribon da beschreibt, zeigt eben die Falschdrücke und Tücken einer liberal gewordenen, neoliberal gewordenen identitätspolitischen Linken. Von wegen. Eigentlich sagt Eribon, wenn man ihn genau liest, nämlich genau das Gegenteil. Und damit will ich schließen. Und das ist auch meine Positionierung entlang dieser vielen Linien, die ich heute gezogen habe. Aber ich habe das in der Form heute zum ersten Mal vorgestellt. Wir können gleich nochmal alles sortieren. wenn es da entsprechende Fragen gibt. Aber ein entscheidender Punkt scheint mir zu sein, Erebor fragt in Rückkehr nach Reims, warum sollten wir zwischen verschiedenen Kämpfen gegen verschiedene Formen der Unterdrückung wählen müssen? Wenn das, was wir sind, sich an der Schnittstelle mehrerer kollektiver Bestimmtheiten, also mehrerer Identitäten und Subjektivierungsweisen abspielt, warum sollten wir dann eher die eine als die andere in den Brennpunkt des politischen Interesses stellen? Kurz und gut, in den ausgebeuteten Branchen der Callcenters oder bei Amazon arbeiten auch Migranten, Frauen, Homosexuelle. Wir können ökonomische Kämpfe nicht von identitätspolitischen Kämpfen trennen. Ich will nicht verschweigen, dass es eine Linke gerade in den 90ern gegeben hat, die tatsächlich mit einem starken individualistischen moralischen Anspruch aufgetreten ist, die auch nie immer ganz nach meinem Geschmack war. Aber es ist völliger Nonsens und eine absolute Gegenlektüre, beispielsweise Erebor so seiner eigenen Position zu berauben, dass man ihn nun zum Fürsprecher all derjenigen macht, die nach Trump sagen, liebe Linke, ihr habt die weiße Arbeiterklasse vernachlässigt. So einfach sind die Dinge dann doch nicht. Insofern wollte ich heute Abend auch diesen Block zumindest zur innerlinken Debatte noch einmal einschieben und dann eben entsprechend fragen, nicht nur wie die Ressentiments des Populismus sich verdichten, sondern wie das dann eben auch in breitere Kreise tatsächlich Einfluss nimmt. Mit Blick auf den Parteitag der CDU in Hamburg, natürlich sehe ich, dass Kramp-Karrenbauer bei der Ehe für alle oder auch eben beim Doppelpass oder Friedrich Merz dann eben beim Asylrecht oder Jens Spahn dann eben beim globalen Migrationspakt agieren wie Personen, die von der AfD getrieben sind und die diese Wählerinnen und Wähler wieder zurückholen wollen, indem sie die Tonlage imitieren. Natürlich ist das Ausdruck eines Rechtsrucks auch in den Reihen der Union. Aber auch die Union muss Politik machen auf der Basis der gesellschaftspolitischen Veränderungen, die sie selber mit forciert hat. Und eine Annegret Kramp-Karrenbauer, die ich für die aussichtsreichere Kandidatin am morgigen Freitag halte, hat dieses progressive Modell selbst gelebt, als sie schon vor über 18 Jahren in den Bundestag eingezogen ist, während ihr Mann die Rollen tauschte und zu Hause blieb. Diese Lebensmöglichkeiten sind mittlerweile verallgemeinert worden in einer liberalen Bundesrepublik Deutschland. Und gegen diese vielfältigen Formen gibt es zwar ein Gegenmilieu, von dem ich aber denke, dass wir es das nochmal betont, mit unserer Form der Analyse nicht verdoppeln sollten. Die Demokratie in Europa ist nur dann in Gefahr, wenn wir eigentlich paralysiert vor dieser Gegenmobilisierung von rechts erstarren und keinen Widerstand mehr leisten. Jetzt bin ich fast genau in dieser von mir selbst gesetzten Stunde geblieben und will damit schließen. Danke.